Ich habe schon seit einigen Zeit den Gedanken gehabt, wir sollten mal über Israel sprechen. Und deshalb geht meine Predigt heute über Israel, weil wir ja beides haben. Haben wir vorhin gesehen, die Fahnen, wir haben sowohl König Jesu als Fahne, als aber auch Israel. Aber wie passt denn das zusammen? Ein Volk Israel, das im Gaza-Streifen Krieg geführt hat und viele Menschen in Elend geführt hat, wie passt das mit uns Christen zusammen? Und ich habe dazu geschrieben, welche Bedeutung hat Israel für die Gemeinde und ein Bild von einer Wurzel. Matthias, sind nicht die Wurzeln aus deinem Garten, sondern dann hieß es ja Wurzeln, sondern ist die Wurzel eines Baumes als Bild dazu. Dazu komme ich nachher, wie das die Bedeutung hat, die die Bibel uns sagt. Zunächst einmal ein prophetisches Wort aus Jesaja, das dem Volk Israel gilt. Wer hat denn zugelassen, dass Jakob geplündert und Israel ausgeraubt wurde? War es nicht der Herr, gegen den wir gesündigt hatten? Das Volk wollte seinen Weg nicht folgen und gehorchte seinem Gesetz nicht. Deshalb hat er es seinen Zorn spüren lassen und in schreckliche Kriegsnot kommen lassen. Entschuldigt, wenn ich am Anfang ein solch Wort gewählt habe, das auch vom Zorn Gottes die Rede ist. Wir sind es ja eigentlich gewohnt von der frohen Botschaft, von der Liebe Gottes, von seiner Zuneigung, von seinem Opfer zu sprechen. Und da gibt es das auch, dass Gott zornig ist, natürlich. Und deshalb wollen wir so einige Gedanken mal überlegen, warum ist Gott zornig? Und da haben wir zwei unterschiedliche Begriffe. Den Begriff der Sünde und den Sünden. Und mit der Sünde ist gemeint, dass Menschen ihren Weg ohne Gott gehen. Er wird ignoriert, ihn gibt es nicht, man hat Ausreden, man sucht seinen Weg außerhalb von Gott. Das ist die Grundsünde, denn unser himmlischer Vater sehnt sich ja danach, mit seinen Geschöpfen zu kommunizieren, mit dabei zu sein in ihrem Alltag und geachtet zu werden. Aber über dieser einen Sünde gibt es die vielen Sünden, die wir ja aus unserem Leben kennen, die wir in Seelsorge unserem Herrn gebracht haben, die er vergeben hat. Das sind die vielen Sünden, die sind ja eine Folge daraus, dass der Mensch seinen Weg ohne Gott geht. Und wir sind ja immer noch dabei, dass wir in unserem Leben entdecken, dass wir Dinge haben, die nicht zum Weg Gottes passen. Die dürfen wir aber mit in die Seelsorge geben und Jesus ist treu, sie zu vergeben. Ein zweites will ich mit meiner Predigt, ich will die verschiedenen Begriffe erklären. Wir haben gerade, im nächsten habe ich das erst, ein Bibelwort, in dem sowohl Jakob und auch Israel genannt wird. Ich bin immer erstaunt, warum beide Namen sind, ich kann es nicht erklären, denn es war ja eine Person, der Jakob hat bei seinem Heimzug unterwegs von Gott den Namen Israel bekommen. So gilt dieser Name immer für das Volk Israel. Wir kriegen nachher noch andere Begriffe wie die Juden, die Hebräer oder Zion, die aber alle auf Israel mützen. Aber kommt sicher in meiner Predigt. Gehen wir zu einem zweiten Wort, das ebenfalls in Jesaja 43 steht. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen sich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Das Wort geht da an der Stelle noch, ich lese noch ein Stück weiter. weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll, und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her, und zum Süden halte niemanden zurück. Bringt meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde. Gott macht ganz deutlich, dass Israel sein Eigentum ist. Und wir kennen das aus dem ganzen Alten Testament. Hat Gott zentral nur zu Israel gesprochen. Alles andere waren die sogenannten Heidenvölker, auch zu denen wir damals, unsere Vorfahren, gehörten. Er hat nur zu Israel gesprochen und hat sie sogar, sagt die Bibel, seine Frau genannt. Natürlich, als sie ungehorsam war, Israel ungehorsam war, hatte auch, sagt die Bibel, auch Hure zu ihm. So eng verstand der lebendige Gott sich mit Israel. Auch Jesus hat ja selbst gesagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Erst seine Apostel mussten überwunden werden, dass sie zu anderen Völkern das Evangelium gebracht haben. Aber sie waren auch erst gepolt auf Israel, seinem Gottes Volk. Nun kennt ihr diese Zusagen, die ich gerade gelesen habe. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen und so weiter. Sprechen wir uns Christen ja auch zu. Und das dürfen wir, denke ich auch, dass wir uns damit segnen dürfen. Aber wir sehen, das war zentral für Israel und das dürfen wir nicht vergessen. Nun ist dieses Wort, der zweite Teil, dass Gott sagt, ich rufe mein Volk zurück. Jesaja lebte zu der Zeit, als die Juden nach Babylon verschleppt waren. Komme ich nachher noch zu. Und da sagt er, Gott holt sie aber wieder zurück in ihr Land. Das ist schon eine Zusage. Aber dann hätte gereicht, hole deine Kinder aus dem Osten. Ne? Babylon nach östlich von Israel. Da hätte gereicht, aber er sagt weiter, aus dem Westen, aus dem Norden und ich sage aus dem Süden. Wir sehen darin, das ist ein prophetisches Wort, das eine Naherfüllung hat, nämlich damals bei der babylonischen Gefangenschaft und eine, die sich jetzt erfüllt. Komme ich auch noch zu, dass Israel wieder ein Staat ist. Ne? Und es geht immer noch, dass Juden jetzt den Auftrag haben, nach Israel reinzukommen. Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher, nämlich in die babylonische Gefangenschaft, um die Geschichte und auch die Namen, die immer wieder auftauchen, zu verstehen. Ich habe aus meiner Bibel das mal hier kopiert, zur Zeit des Königs Jerobeams. Das war der Nachfolger von Salomon. Da haben sich die 12 Stämme Israels geteilt. Und zwar gab es den Nordteil. Und dazu gehörten 10 Stämme. Und zu dem Südteil, da gehörten 2 Stämme, nämlich Juda und Benjamin. Und die liefen weiterhin unter dem Namen Juden. Und deshalb haben wir dann immer von Juden gesprochen. Denn es war Folgendes, dass die 10 Stämme zunächst in die assyrische Gefangenschaft verschleppt wurden und von daher nie wieder nach Israel zurückgekommen sind. Sie haben sich verstreut in die Welt. Heute versucht Israel herauszufinden an den Gebräuchen und Sitten mancher Volksstämme, ob das nicht Überreste von diesen Stämmen sind. Man hat jetzt aus China einen Stamm gefunden, die jetzt Aliyah machen, das heißt Einreise nach Israel. Und aus deinem Land, aus Äthiopien. Ne? Da kommen schon eine Menge, die manchmal nicht mit Erlaubnis weg können, sondern die sie über Nacht und Nebel mit Flugzeugen rausholen. Du weißt das, David. Aber einige Zeit später, das ist nur der Teil, wo der Nordreich dann verschleppt wurde, der andere Teil, nämlich ab 602 vor Christus, sind die anderen beiden Stämme, die wir jetzt Juden nennen, in die babylonische Gefangenschaft. Wir kennen die Geschichte von Nebukadnezar und in dem Buch Daniel, wer das lesen will, ganz interessant darüber berichtet, wie dieses Volk 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft waren, dann aber zurückkehren konnten. Und von daher sprachen wir von immer nur noch von Juden. Wir haben nicht mehr von Israel gesprochen. Wir nannten sie über die ganzen Jahrhunderte, auch der Kirchengeschichte, immer die Juden. Ne? Und gemeint haben wir diese beiden Stämme, die die Möglichkeiten hatten, zurückzukehren. Und dabei spielte ein persischer König eine entscheidende Rolle. Er hat nämlich veranlasst und hat die Erlaubnis gegeben, dass die Juden, ich spreche mal jetzt von Juden, von den beiden Stämmen, dass sie zurück in ihr Land kehren konnten. Und das hat Jesaja schon prophetisch vorhergesagt in Kapitel 45, Vers 1. Dies sagt der Herr zu Kyros, andere Übersetzungen nennen ihn Kores, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand er ergriffen hat, um durch Völker zu unterwerfen und Könige zu entmachten und ihm Tür und Tor zu öffnen. Hier haben wir etwas, was uns unser Denken ein bisschen erweitert. Einen heidnischen König braucht Gott als Gesalbten. Das heißt nicht, dass der Kyros sich zu Jesus, den gab es ja noch nicht, zu Gott bekehrt hat, aber er musste ihm dienen. Und das ist ein anderes Verständnis, dass wir über der ganzen Weltgeschichte immer wissen, Gott ist Herrscher, er ist im Regiment und er braucht sogar einen persischen König, der jetzt die Erlaubnis gibt, dass sein Volk oder die beiden Stämme, die noch über sind, wieder zurück nach Israel kommen. Und das geschah in zwei Etappen. Der Esra und auch der Prophet Nehemia haben eine Gruppe zurückgeführt. Der Tempel war kaputt, die Mauern von Jerusalem zerstört, dass sie die wieder aufgebaut haben. Und in dem Propheten Esra lesen wir dann die Erfüllung, die der Jesaja gesagt hat, dass der Kyros mal von Gott bewegt wird. Und da spricht der König das selbst sogar in Esra 1, Vers 2. So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu errichten. Wahrscheinlich hat direkt Gott zu ihm gesprochen. Wir hören das jetzt nur aus seiner Rede, aber so wirkt Gott, damit seinem Volk gedient wird. Jetzt kehre ich mal ein paar Jahre später zu dem Konzil von Nicäa. Das war ein bedeutendes, das war das erste Konzil, das 325 nach Jesus stattfand. Und daran haben 2000 Geistliche, Bischöfe, Mitarbeiter in der Kirche sich getroffen. Die Absicht war, vom Kaiser Konstantin in seinem großen römischen Reich gewisse Ordnung reinzubringen. Wir wissen ja auch, dass vorher Christen verfolgt wurden in Rom. Wir kennen, was in den Arenen passiert ist, dass die Christen sich in den Katakomben verstecken mussten. Aber mit dem Kaiser Konstantin kam eine Wende. Ihm war es sicher wichtig, gute Ordnung in seinem großen Reich zu kriegen, denn er selbst hat sich erst auf dem Sterbebett taufen lassen. Aber in diesem Konzil wurde etwas Wichtiges zusammengestellt, das Glaubensbekenntnis, das fast alle Kirchen auch im Gottesdienst selbst sprechen, wurde damals formuliert, damit man eine Ordnung hat, woran glauben wir eigentlich. Das sind Dinge, da sind wir dankbar. Aber es ist auch etwas festgelegt worden, was Auswirkungen bis heute hat. Nämlich, dass nicht mehr Ostern an dem Passafest der Juden gefeiert wird, sondern man hat festgelegt, es soll am ersten Sonntag nach Frühlingsanfang sein. Nun ist es schwierig, der jüdische Kalender wandert. Unser ist gleichmäßig gemacht worden und gleicht sich mit einem Schalttag immer aus. Aber der jüdische hat immer einen halben Schaltmonat und sowas alles da drin. Also sehr kompliziert. Und ob man deshalb davon wegging, aber eine Spaltung hat stattgefunden zwischen den Juden und den Christen. Und daher stammt auch eine sogenannte Ersatztheologie, die besagt, jetzt sind die Juden nicht mehr als Heilsvolk, von dem ich bisher gesprochen habe, jetzt sind die Christen, ist die Kirche, die Heilsträger. Und Gott hat die Juden an die Seite getan. Und das hat zur Folge gehabt, dass in christlichen Ländern, auch hier bei uns, wir wissen es ja genau, Juden verfolgt wurden. Die Kirche, bis auf einige wenige Geistliche, hat sich nicht dagegen gestellt, dass überall Juden verfolgt wurden. Das war im Mittelalter so, dass sie in keinen Beruf reinkamen, in keine Handwerkerzucht. Und deshalb wurden sie Banker. Und heute schreien die Leute, ja, die ärgern uns mit den Finanzen. Ne? Aber ja, die Grundlage ist gelegt worden, als sie im Mittelalter die Juden nicht ins Handwerk reinließen. Und bis heute kann man an 50 Gebäuden, Kirchen und Gebäuden, die sogenannte Judensau sehen. Ich habe sie euch abgebildet. Eine säugende Sau, an der Juden hängen. Diese Dinge gibt es noch bis heute. Ich weiß, vor kurzem war die Diskussion in Wittenberg, ob man das nicht entfernt. Aber man hat gesagt, ist Geschichte, Historie, lässt man. Dann ging es weiter bis Martin Luther. Er hatte erst versucht, die Juden, die in Deutschland waren, zu taufen. Die sagen, ihr seid doch auf dem gleichen Weg und lasst euch taufen. Die haben das aber nicht getan. Es gab eine ganze Menge Zwangstaufen, aber Luther ist nicht klargekommen und deshalb hat er sehr viel auf Juden geschimpft, leider. Er hätte es eigentlich aus dem Worte Gottes anders wissen müssen. Wir kennen all die Nöte, Verfolgung bis hin zu unserem Hitler-Regime, wie Juden verfolgt, getötet und benachteiligt wurden. Erst ab 1900 kam das Bewusstsein, dass wir eigentlich die gleichen Wurzeln haben. Und das hat Paulus schon in seinem Römerbrief erklärt. Ich lese es mal aus Vers 11 und Kapitel 11, Vers 13. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, schreibt er, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurde es eingepfropft. Ne? Das sind die Christen, ne? Die wurden als wildem Zweig eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und ernährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Deshalb mein Anfangsbild von der Baumwurzel. Und wir kennen das, Matthias könnte uns das als Gärtner noch besser erklären, dass man in Bäume, die keine Früchte, die wir haben wollen, haben, sondern dass wir Zweige einpfropfen, die dann die Früchte bringen, die wir gerne möchten. Aber der Saft kommt aus dem Stamm, von unten her. Und Paulus sagt, sind die Juden. Die sind der Stamm, die sind zwar abgehauen worden, weil sie ungehorsam waren, weil sie Jesus nicht anerkannt haben, aber wir sind die Wurzel und wir sind nur eingepfropft. Und weil der Saft daher kommt, gehört die Verbindung zu den Juden zu uns. Ich hatte einen türkischen Arbeitskollegen und wir sprachen ab und zu mal über den Glauben. Er war Moslem und er nannte mich den älteren Bruder. Er meinte damit, Mohammed hat ja erst im Jahre 630 den Islam gegründet und dann war ich der ältere Bruder. Aber wir könnten genauso als Christen sagen, die Juden sind unsere älteren Brüder. Sie sind schon vorausgegangen. Wir nennen sie deshalb nicht Ungläubige, sondern Brüder. Und das war auch schon zur Apostelzeit üblich, diesen Kontakt zu halten. Da finden wir im Korintherbrief, im Kapitel 16, Vers 3, folgende Worte: Wenn ich komme, werde ich Abgesandte, die ich ihr selbst auswählt, mit Empfangsbriefen ausstatten. Und sie werden eure Gabe nach Jerusalem bringen. Apostel Paulus hat einige Gemeinden ermutigt, die verfolgten Christen in Jerusalem finanziell zu unterstützen. Das heißt also, die Korinther, die weitgehend keine Juden waren, haben Gelder zusammengesammelt, um Juden damit zu unterstützen. Wir sehen, die ersten Christen wussten um diese Verbindung, die wir haben. Ich habe vorhin von der Wiederherstellung des Volkes Israels gesprochen und davon möchte ich noch etwas erzählen, was auch so in meine Geschichte hineinpasst. Da lesen wir in Jeremia 16, in beiden, in Jesaja und Jeremia haben wir sehr viele prophetische Worte, die auf das Zusammenkommen Israels auch in unserer heutigen Zeit prophetisch sprechen. Und da steht, erst einmal schicke ich viele Fischer, die sie fangen sollen, spricht der Herr. Ich sende zahlreiche Jäger aus, die sollen sie über alle Berge und Hügel hinweg jagen und in den Höhlen aufstöbern. Zwei unterschiedliche Aktionen, wo Juden veranlasst werden, zurück in das Land Israel kommen. Es war schon zu allen Zeiten so, wenn Juden sich verabschiedet haben, haben sie immer gesagt, bis zum Wiedersehen in Jerusalem. Das war immer in ihren Herzen und ihre Sehnsucht, dass sie auch an den Zionberg, dort wo der Tempel mal gestanden hat, dort beten können. Das war vor dem Sechstagekrieg noch nicht möglich. Da war Ost-Jerusalem noch in anderer Hand und erst durch den Sechstagekrieg war es möglich, den Tempelberg zu erobern, um dann so möglichst dicht an den Platz zu kommen, zu beten. Deshalb kennen wir heute die Klagemauer. Ne? Das ist der nächste Punkt an diesem Tempelberg, wo sie nahe ihrem Gott sind, wenn sie dort beten. Nun hat es vor etwa 50 Jahren, und jetzt kommt mein Erlebnis so da rein, eine Prophetie gegeben. Und zwar hieß diese Prophetie, dass von den 2,5 Millionen Juden, die es damals in Russland gab, die werden durch dieses Ereignis, dass zunächst einmal Fischer, das sind ja Leute, die behutsam ihre Fische lebend ins Boot nehmen, aber Jäger, die schießen die Opfer. Das heißt, also es kommen stärkere Verfolgungen, sodass die Juden gezwungen werden, in ihre Heimat zurückzukehren. Und da hieß es in der Prophetie, Steve Leitner, ein Amerikaner, hatte diese Prophetie in Braunschweig. Wir lebten damals in Braunschweig, in der Nähe. Und von daher sind wir da sehr berührt worden von dieser Prophetie. Er sagt, dass ein großer Strom von Juden aus Russland über deutsche Autobahnen nach Holland gehen und dort auf Schiffe nach Israel fahren. Diese Prophetie gibt es schon seit 50 Jahren. Und uns hat es veranlasst, dass meine Frau all die Sachen, die unsere Kinder nicht mehr getragen hat, verwahrt hat. Sauber verwahrt hat, sagt, wenn die hier vorbeikommen, und wir haben in Niedersachsen gewohnt, dicht an der A2, haben wir gedacht, dann erleben wir das und können wir die versorgen. Vor 14 Tagen habe ich diesen Koffer, den ich gefunden habe, entsorgt. Jetzt reichen die nicht mehr dafür. Und wir wissen auch nicht genau, ob diese Prophetie noch eintrifft oder nicht. Aber es hat viele Leute gegeben, die reagiert hat. Es gibt ein Buch, ich habe es hier als Bild gemacht, kann man noch kaufen, von Eberhard Mühlhahn. Der hat mal recherchiert über diese Prophetie, war in Finnland und Schweden und hat festgestellt, da gab es Leute, die diese Prophetie auch bekommen haben. Die haben Busse gekauft und ein Busunternehmen gemacht, sagten, wenn die über die russisch-finnische Grenze kommen, dann haben wir Busse, können sie transportieren. Und es haben einige, die haben Hotels aufgemacht, Christen, die haben gesagt, auf diese Prophetie hin können wir diese Menschen aufnehmen. Meine Tochter hat heute noch einen großen Geldbetrag, wo sie gesagt hat, den habe ich zusammengespart, wenn die Juden kommen. Er ist noch da. Also wir haben noch nicht aufgegeben, aber wissen noch nicht, ob es wirklich ist, denn sehr viele Juden sind schon ausgereist. Und zwar gibt es christliche Organisationen, die die Juden eingeladen haben und ihnen gesagt, die Prophetien sind jetzt eingetroffen, Gott möchte, dass ihr nach Israel kommt, und haben ihre Flüge bezahlt, erst mit Schiffen, aber dann haben die Türken die Durchfahrt durch den Bosporus nicht erlaubt und jetzt werden sie eingeladen mit Flügen. Christen sparen und opfern dafür, dass Juden in ihr Land zurückkehren. Als letztes möchte ich noch eine Verbindung sagen, damit wir erkennen, wir als Christen haben Verantwortung für Israel. Dass man auch den Gaza-Krieg in ganz anderen Augen sieht. Für die Linken und die Rechten, wie wir das heute so schön sagen, ist das Völkermord, was Israel da mit dem Gaza-Krieg macht. Wir als Christen aber wissen, dass Gott dieses Land vom Euphrat bis zum Nil seinem Volk versprochen hat. Das war eine Verheißung, als sie durch die Wüste gezogen waren, dass sie ins gelobte Land waren. Aber sie gilt heute wieder. Gott möchte, dass sein Volk wieder in seinem Land ist. Und das ist ja geschehen dadurch, dass 1948 der Judenstaat entstanden ist. Und wer sich damit beschäftigt hat, staunt, wie Gott das Volk Israel gesegnet hat. Es gibt in keinem so kleinen Volk so viele Nobelpreisträger, so viele Erfindungen, die wir noch heute mit unseren Computern nutzen, die heute mit Abwehr der Raketen als Erfindung da sind, dass solch ein kleines Volk, das nicht vom Land her nicht größer ist als Hessen, dass die gegen die ganze Länder, die arabischen Länder umherum, ihre Stellung halten konnten. Wir sehen als Christen, dass Gott seine Hand darüber hält. Wunder sind geschehen in den ganzen Ereignissen, dass ein Panzer zig in die Flucht geschickt haben und so weiter. Gott hält seine Hand über sein Volk. Und deshalb tun wir gut, dieses Volk auch zu segnen. Ich will noch drei Zusammenhänge sagen, die jetzt nicht Beweise sind, aber die doch erstaunlich sind. Mit den Jahreszahlen, die jetzt mit Israel passierten, angefangen 1870, da hatten die Juden diese Vision. Wir wollen jetzt einen Staat haben. Diese Vision wurde jetzt konkret, dass sie nicht nur Sprüche hatten, sondern sagten, wir haben den Wunsch, dass es wieder einen Judenstaat. Alle Länder wollten die Juden, die zum Beispiel noch von Deutschland flüchten konnten, nicht aufnehmen. Und so kam der Plan, wir wollen einen neuen Staat haben. Und die ersten Juden wanderten in Israel ein. Heute spricht man immer von den Palästinensern als Flüchtlinge. Aber genau umgekehrt ist es. Die Juden sind aus allen Ländern verjagt worden. Sie mussten mit dem Nötigsten in Israel einwandern. Sie waren die Flüchtlinge, aber man dreht das heute immer um. Und dann gab es 1904 einen Zionskongress in Basel. Dort hat man schon zusammengestellt, wie kann dieser Judenstaat aussehen. Interessante ist dabei, und ich habe das mal als Parallele rechts rüber gemacht, dass es genau zu dem Zeitpunkt auch wichtige Ereignisse bei uns Christen gegeben hat. Zum Beispiel 1870 gab es die Heiligungsbewegung in Amerika. Das bedeutet, dass man sich besonnen hat, nicht nur als Kirchengänger gemütlich in der Kirche zu sitzen, sondern sein Leben auch zu heiligen und das praktisch im Alltag wird. Das war eine große Bewegung in amerikanischen Gemeinden. Genauso auch 1904, als dieser Zionskongress war, gab es eine große Erweckung in Wales, in England. Die hatte eine große Bedeutung auch für ganz England. Und von daher sind Leute, die das gehört haben, dorthin gefahren und haben diesen Gedanken der Erweckung mit auch nach Amerika genommen. Und dort gab es die Erweckung in der Azusa Street in Los Angeles. Über mehrere Jahre sind dort unheimlich Wunder geschehen in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Menschen, die auf der Straße nur dicht dabei waren, sind auf die Knie gefallen von der Herrlichkeit Gottes und haben ihre Sünden bekannt, ohne dass sie eine Predigt gehört haben, sondern schon von außen. Wer Interesse hat, die ganzen Wunder von denen zu lesen, ich habe 3 Bücher zu verschenken, meldet euch bei mir. Da wird man begeistert, was Gott so tun kann. Dann gehen wir weiter. 1948 ist dann endlich der Gründung des Staates Israel, was gleich zur Folge hat, dass die umliegenden Länder Krieg angefangen haben. Aber auf der christlichen Seite kennen wir Billy Graham, ne? Die große Evangelisation in Amerika, dann Oral Roberts, der wirkte, Reinhard Bonnke in Afrika, der mittlerweile verstorben ist, und Daniel Kolewa macht jetzt die Fortsetzung. Und ich habe vorige Tage ein Bericht gelesen von Daniel von dieser Arbeit, dass im letzten Jahr 2025 über 9 Millionen Entscheidungen bei den Evangelisationen in Afrika getroffen. 9 Millionen in einem Jahr. Und das zeigt auch das, was ich vorhin erzählt habe, dass in Uganda 85% Christen sind. Das sind diese Erweckungen, die parallel zu den Ereignissen in Israel geschehen. Und auch noch das Letzte, 1967 hat Israel den 6-Tage-Krieg geführt, wo sie dann endlich auch den Tempelberg und Ost-Jerusalem erobert haben. Da gab es in Amerika die Erweckung unter den Hippies, die sogenannten Jesus People. Die hatten Auswirkungen, gibt es hier auch in Deutschland schon, die Jesus People. Wir haben in unserer Gemeinde in der Ecclesia Bielefeld ihnen mal unser Taufbecken zur Verfügung gestellt. Und da habe ich erlebt, wie diese Jesus People ihre Leute getauft haben. Eine Bewegung, die parallel zu dem 7-Tage-Krieg in Israel passiert. Wir sehen, da sind Verbindungen, weil wir haben den gleichen Gott. Er ist der Vater Israels und er ist unser Daddy, der uns liebt. Und deshalb rät die Bibel auch, dass wir für Israel beten, dass wir für sie einstehen und sie segnen. Und das wollen wir noch tun. Ich lade euch jetzt ein, aufzustehen. Und ich habe jetzt hier ein paar Segensworte aus den Psalmen zusammengestellt. Und die wollen wir zusammen sprechen. Nehmt es als unser Gebet für den Segen für Israel. Rette dein Volk und segne Israel, das dir gehört. Führe es wie ein Hirte und trage es alle Zeit auf deinen Armen. Herr, gib deinem Volk Kraft. Der Herr segnet sein Volk mit Frieden. Gott selbst hat dich für alle Zeit gesegnet. Der Herr gebe dir und deinen Kindern viele Nachkommen. Ihr seid vom Herrn gesegnet, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, sei gnädig und rette dein Volk Israel, wie du es versprochen hast. Amen. Vielleicht darf ich noch, setzt euch bitte, ich ergänze noch was zum Verständnis. Nun wissen wir, dass zwischen unserem christlichen Gottesdienst und den Gottesdiensten, die in Synagogen für Juden da sind, doch große Unterschiede sind. Ich spreche, wenn ich von solchen Gottesdiensten spreche, von Juden, die Jesus nicht angenommen haben, die noch in dem Alten Testament verwurzelt sind, in einer Treue und Regelmäßigkeit, wo wir uns manchmal noch eine Scheibe von abschneiden können. Wir hören von ultraorthodoxen Juden. Das sind die Leute, die oft aus dem Osten eingewandert sind und noch dicke Pelzmützen tragen und dunkle Kleidung. Sie haben das Privileg, dass sie nicht zur Wehrmacht eingezogen werden. Da gibt es jetzt Anstrengungen, das jetzt doch zu machen. Denn am Anfang waren sie nur sehr wenige in Israel. Da hat man dieses Gesetz erlassen. Aber mittlerweile sind es so viele, dass sie gesagt haben, wenn andere junge Männer zum Wehrdienst eingezogen, dann warum die nicht auch? Bisher ist es so, dass die meisten Männer nur das Alte Testament studieren und alles, was beim Jüdischen dazugehört, und die Frauen berufstätig sind. Und das will man jetzt ändern, das ist im Gespräch. Das sind einmal die einen, die wir in Israel finden, und dann finden wir die Juden, die ihrem Gesetz ebenfalls gehorsam sind. Ich habe erlebt, als ich in Israel war, dass es immer noch am Samstag, das war auch eine Änderung, die Nizäa gemacht hat, dass sie von dem Sabbat der Juden auf den Sonntag gegangen sind. Das hat man bewusst da gemacht. Man hat sich vom Jüdischen getrennt. Die Bibel spricht immer noch vom Sabbat, vom Samstag. Und der wird sehr streng auch in Israel gehalten. Da ist Ruhe auch auf den Straßen. Das merkt man, dass sie das Gesetz unseres Gottes versuchen einzuhalten. Sie sind treu, aber immer in den Formen des Alten Testamentes. Sie haben Jesus noch abgelehnt. Dann gibt es eine Gruppe, die Jesus angenommen haben, die sogenannten messianischen Juden. Auch ihr Gottesdienst sieht etwas anders aus als unser, denn sie feiern die jüdischen Feste, aber auch das Abendmahl, weil sie Jesus anerkannt haben. Wir haben in unserer Gemeinde eine Familie gehabt, die haben Nachforschungen gemacht. Es gibt bei den Mormonen ein sehr gutes Archiv, wo die sehr viele Dinge gesammelt haben von Abstammung her. Und die haben dabei mit Bluttest herausgefunden, dass sie jüdische Vorfahren haben. Und daraufhin machen sie heute einen messianischen Gottesdienst mit messianischen Juden. In Hasewinkel, glaube ich, sind Geschwister, die früher in unserer Gemeinde gewesen sind. Das ist die Form, aber ich glaube, mit denen sind wir verbunden. Aber auch ihr Gottesdienst, sie haben jüdische Tradition, aber ehren Jesus. Also zwischen Christen und Juden dazwischen. Aber bei den Juden wissen wir, dass sie ja noch auf eine Veränderung warten. Gott hat noch einen Schleier vor ihre Augen gebracht, dass sie Jesus noch nicht sehen. Also die messianischen Juden sind noch eine kleine Gruppe in Israel. Aber es wird die Zeit kommen, wenn die Christen entrückt sind, dass wieder Israel diesen Missionsdienst an der Welt tun wird. Und deshalb tun wir gut, wenn wir für Israel beten. Ich danke euch. Amen. Amen.